genau das ist quasi meine Intention, mein Antrieb und mein Purpose. Ich glaube, genau aus dem Grund bin ich auch tatsächlich dahin gekommen. Es gab so eine Situation, so einen Schlüsselmoment. Ich habe für eine sehr, sehr große internationale Modemarke ein paar Jahre lang die Digitalkampagnen gemacht. Hat auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich stand wirklich am Set in Los Angeles, New York, sonst wo. Hab viel Geld verdient. Es waren die tollsten Models, die tollsten Fotografen. Aber es gab so diesen Moment, wo ich irgendwie da stand und mir dachte so, was soll das hier eigentlich alles? Was ist eigentlich die Message? Also wer soll diesen Pulli jetzt kaufen und warum? Und das war so ein Moment, wo ich irgendwie so ein intrinsisches Bedürfnis hatte, an einer ganz anderen Stelle eigentlich mal reinzugehen.
Und das war Birgit Amelung von The Her Club und von Awake. Die kreative Visionärin verwandelt Unternehmensgeschichten in authentische Markenerlebnisse und schafft dabei Raum für weibliche Führungskräfte von morgen. Und damit ein herzliches Willkommen zu Beyond KPI, der Podcast für Menschen, die es spannend finden, mehr darüber zu erfahren, was das Magische des Lebens ausmacht und das schon Faszinierende nicht zu Verstehende. Begrüßt mit mir Stefan Klung, unseren Moderator und Gründer, und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Los geht's.
Bevor ich euch verrate, wer mir heute gegenüber sitzt, nehme ich euch kurz mit auf eine kleine gedankliche Reise. Wir werden heute im Ruhrgebiet starten, das heißt also heute gibt's die volle Ruhrgebietsladung und bewegen uns dann durch unser schönes Land in die Hauptstadt, nämlich nach Berlin. Und warum das so ganz besonders ist, weil mir nämlich ein ganz lieber Mensch gegenüber sitzt, das ist die Birgit Amelung. Und die Birgit Amelung habe ich auf meiner, ich nenne das jetzt mal integralen Reise, kennengelernt. Und das Kuriose, das darf ich mal so mit Klammer auf hier kurz erwähnen, war, dass wir, glaube ich, so ein bis zwei Module in einer gemeinsamen integralen Organisationsentwicklungsausbildung waren und erst dann festgestellt haben, dass wir beide aus Essen kommen. Und stimmt, als kleines Goodie on top, das darf ich auch sagen, hat die Birgit sogar, die ist sogar geboren in einem Stadtteil in Essen, nämlich in Essen-Werden, wo ich auch mal 7 Jahre meines Lebens verbracht habe. Und damit habe ich jetzt gerade schon den Namen verraten und begrüße erstmal ganz herzlich die liebe Birgit Amelung. Herzlich willkommen, liebe Birgit.
Ja, danke Stefan. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Und ich glaube, bei der Reise hast du noch den kleinen Abstecher nach Augsburg vergessen, weil der verbindet uns ja, unsere gemeinsame Ausbildung. Da müssen wir auf jeden Fall auch noch irgendwie, das müssen wir auch noch einbinden. Ruhrgebiet, okay, Berlin, also, Augsburg.
Okay, alles klar. Also wie gesagt, ich wollte jetzt eigentlich, aber völlig in Ordnung. Genau, also Augsburg ist quasi das verbindende Element.
Genau.
Wobei ich allerdings auch dazu sagen muss, dass, sag ich mal, unsere gemeinsame Wurzel ja irgendwie auch was ganz
absolut
Verbindendes ist.
Ja, na klar.
Und es war eher der Versuch sozusagen mal zu framen, worüber wir denn möglicherweise halt auch sprechen werden. Und das möchte ich jetzt etwas konkretisieren, weil die Birgit ist nämlich, jetzt fange ich mal ihr Leben etwas chronologisch ein Stück weit aufzuarbeiten, wobei die Gefahr dann ist, wenn
oder
ich fertig
bin
mit dem, genau, wenn ich fertig bin
Zeit
mit dem, was,
ihr?
Was die Birgit alles schon gemacht hat, dann sind wir wahrscheinlich so bei 35 Minuten und dann... Nein, also, was ganz spannend ist, also ich glaube, die Birgit hat Journalismus und Medien, irgendwas mit Medien studiert. Ich hoffe, das klingt jetzt nicht.
Medienkommunikation, genau.
Oh ja, Medienkommunikation. Genau, hat, sag ich mal, ist in die große, weite Berufswelt als und Kreativdirektorin, sage ich jetzt mal, im weitläufigen Sinne eingestiegen, hat für Marken wie Audi, Telekom, H&M, name it, ich sag das jetzt mal, gearbeitet. Sprich also, mir gegenüber sitzt ein ganz kreativer Kopf und hat dann sich auch schon sehr früh, so Mitte 20, dazu entschieden, ein eigenes Unternehmen zu gründen. Jetzt muss ich allerdings auch schon gerade an der Stelle sagen, ich weiß nicht, ob das Unternehmen damals schon so hieß wie heute. Ihr heutiges Unternehmen heißt nämlich Awake und damit habe ich auch an der Stelle schon mal den Kreis geschlossen. Und dieses Unternehmen ist nicht das einzige, was die Birgit so in ihrem Leben treibt, sondern jetzt kann ich weitergehen. Also sie ist Speakerin, sie moderiert Masterclasses, sie hat ein eigenes Netzwerk gegründet, The Her Club, wo es ihr eben ganz wichtig ist. Da gehen wir sicherlich im weiteren Verlaufe des Gesprächs auch noch drauf ein. Also das Thema Female Empowerment ist ein, würde was sogar sagen, Herzensprojekt. Wir werden uns wahrscheinlich heute auch über Design unterhalten. Also wie gesagt, ich kürze das Ganze jetzt mal ab. Also mir gegenüber sitzt eine ganz interessante Persönlichkeit, die, ich würde auch sagen, in ihrem Leben auf so einige Stationen und Erfahrungen zurückblicken kann und das freut mich umso mehr, sich bereit erklärt hat, diese mit uns heute zu teilen.
Ja, ich freue mich auch.
So, liebe Birgit, jetzt fange ich mal mit so einer Frage an wie, okay, jetzt hast du ja so dich ganz viel in deinem Leben schon mit Design auch beschäftigt und mit Kreativität. Und gleichzeitig, und du hattest es ja gerade auch schon erwähnt, haben wir uns beide im Rahmen einer integralen Organisationsentwicklung kennengelernt. Das ist ja jetzt erstmal ein relativ großer Bogen, den du da spannst. Und bevor wir jetzt vielleicht, sag ich mal, uns vielleicht sogar mit diesem Gespräch mal durch diesen Bogen durcharbeiten, stelle ich dir mal die Frage, was ist denn von dem, was du so aus deinen ersten Stationen mitgenommen hast, heute so mit dem Thema integrale Organisationsentwicklung oder was findet da denn heute noch so in deinem Leben statt und wo würdest du sagen, das sind so Dinge, echte Learnings, wo ich auch weiß, da kann ich heute noch sehr sicher und zuverlässig drauf zurückgreifen.
Ja, also ich glaube grundsätzlich das Thema Kreativität ist ja immer hilfreich, sage ich jetzt mal. Also auch wenn man im Bereich Beratung, Organisationsentwicklung, Business Development, wie auch immer tätig ist. Und ich glaube, man muss auch nochmal unterscheiden. Also ich habe lange als Kreativdirektorin gearbeitet oder zum Teil mache ich das auch heute noch und das fließt in meine Arbeit mit ein, sagen wir mal so. Aber es gibt da ja auch immer zwei Bereiche. Es gibt einmal tatsächlich diesen klassischen Bereich Design, also auch Grafikdesign, Artdirektion. Da komme ich nicht her. Das ist auch nicht meine Expertise. Also ich habe sicherlich einen Blick dafür und weiß irgendwie, was mir gefällt und kann da auch Menschen sozusagen anleiten. Aber ich bin selber keine Grafikerin. Ich kann auch mit diesen Programmen nicht umgehen. Die Ecke, wo ich eher herkomme, ist das Thema Copywriting und Konzeption. Das heißt, Schreiben, Texten, Storytelling, große Ideen, sage ich mal, entwickeln. Strategien in starke Kampagnen umwandeln, so. Und diesen klassischen Design-Teil, also sozusagen das Visuelle, das übernimmt aber oder hat in dem Fall immer jemand anders übernommen oder ist auch bis heute so. Und ich glaube tatsächlich, dieser Storytelling-Aspekt ist halt einfach super relevant und macht mir auch bis heute riesigen Spaß. Und ich bin ja so ein bisschen eingestiegen in, ich nenne es mal die innere Arbeit, also wenn wir jetzt von Werbung sprechen, ne, Kampagne, es ist ja oft so das Außen. Ich bewerbe ein Produkt oder was auch immer und ich bin ja dann aber sozusagen in das Innen von Unternehmen eingetaucht, schon vor einigen Jahren, indem ich mich mit dem Employer Branding Aspekt stark beschäftigt habe, beziehungsweise dazu gekommen bin über eine Agentur, die aber eben auch Kreative und Copywriter und Menschen gesucht haben, die Konzepte entwickeln können für das Thema Employer Branding, also sprich Arbeitgebermarke, Kultur, Werte etc. Und das war sozusagen mein Starting Point, wo diese beiden Welten irgendwie miteinander in Verbindung gekommen sind und wo ich gemerkt habe, wow, total spannend, weil ich kann da wirklich irgendwie wirklich was bewegen oder was Sinnstiftendes tun, indem ich im Innen mehr arbeite. Und dennoch kann hier meine Kreativität und meine große Erfahrung, Expertise im Bereich Kampagne, Werbung, Markenkommunikation mir hier total helfen, weil ich dadurch irgendwie vielleicht ganz andere Employer-Branding-Kampagnen zum Beispiel entwickeln kann, als die es bisher schon gab. Genau, und ich glaube, das war so mein erster Berührungspunkt und habe mich dann irgendwie auch in dieses Thema verliebt, sozusagen im Innen etwas zu bewirken, sage ich jetzt mal so pauschal. Und da war dann die integrale Organisationsentwicklungsausbildung so ein bisschen nochmal so ein fehlendes Puzzleteil, wo ich das Ganze einfach gerne nochmal vertiefen wollte. Aber bis heute in meiner Arbeit, die immer mehr tatsächlich auch gerade so Richtung Beratung geht, Workshops, ist trotzdem dieser Bereich Kreativität, Storytelling einfach super präsent und hilft mir auch eigentlich bei allem, was ich so mache. Also auch in anderen Menschen sozusagen die Kreativität zu entfachen, vielleicht ein bisschen spielerischer ranzugehen, ein bisschen kreativer ranzugehen, weniger, genau, einfach nur Zahlen und Daten getrieben, beyond KPI, ja, also passt ja auch hier zum Thema deines Podcasts. Genau, so würde ich deine Frage jetzt mal beantworten.
Genau, wenn du sagst, okay, du hast es ja auch so sehr plakativ beschrieben, Branding oder auch Storytelling hat ja eben so den Blick nach außen, also sich wirklich zu überlegen, wie kann denn die Story, sag ich mal, möglichst anpassungsfähig so platziert werden, dass Menschen irgendwie relativ schnell erfassen, worum geht's denn hier eigentlich? Mhm. Und jetzt beschreibst du den Weg auch vielleicht mit der integralen OE-Ausbildung und das ist ja jetzt nicht nur der einzige Weg. Ich will nur sagen, das ist sicherlich eine sehr, sehr starke Einladung, auch mal in die andere Richtung zu schauen und sich nämlich eigentlich zu fragen, wo kommt das denn eigentlich her? Ist denn da auch für dich ganz wichtig, mal zu überprüfen, und das ist jetzt vielleicht eine sehr kritische Frage, wie viel Substanz ist dahinter? Weil wir wissen ja auch, also nur gerade so, ich sag jetzt mal, die große weite Welt der Werbung, und damit bin ich jetzt vielleicht auch total geprimed, aber ich will damit jetzt gar nicht falsch verstanden werden, hat natürlich auch viel damit zu tun, naja, ich mache da so ein bisschen Sugarcoating und das sieht dann irgendwie alles ganz nett aus. Ich will den Begriff Greenwashing gar nicht in den Mund nehmen, aber jetzt habe ich ihn in den Mund genommen. Und gleichzeitig ist dafür hinterher ja auch so die Frage, wie viel Substanz ist denn eigentlich dahinter, oder wie viel, man nennt das ja auch so, Authentizität ist dahinter. Mhm. Ist das auch irgendwie so eine Art von Aufgabe oder Intention, die für dich da auch so im Raum steht, verbunden mit dieser Sicht?
Es ist eine gute Frage, die du da stellst, weil genau das ist quasi meine Intention, mein Antrieb und mein Purpose. Ich glaube, genau aus dem Grund bin ich auch tatsächlich dahin gekommen. Es gab so eine Situation, so einen Schlüsselmoment. Ich habe für eine sehr, sehr große internationale Modemarke ein paar Jahre lang die Digitalkampagnen gemacht. Hat auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich stand wirklich am Set in Los Angeles, New York, sonst wo. Hab viel Geld verdient. Es waren die tollsten Models, die tollsten Fotografen. Aber es gab so diesen Moment, wo ich irgendwie da stand und mir dachte so, was soll das hier eigentlich alles? Was ist eigentlich die Message? Also wer soll diesen Pulli jetzt kaufen und warum? Und das war so ein Moment, wo ich irgendwie so ein intrinsisches Bedürfnis hatte, an einer ganz anderen Stelle eigentlich mal reinzugehen. Also ich wusste auch an dem Punkt schon, dass es dem Unternehmen eigentlich gar nicht gut geht und dass sie aber trotzdem noch Millionen rausballern für ihre schicken Werbekampagnen. Und da hatte ich irgendwie so ein Gefühl, ich würde eigentlich da mal reingehen und aufräumen oder einfach mal sozusagen rausfiltern, was ist eigentlich eure Essenz, was ist eure Message, wofür seid ihr eigentlich da? Man hat auch einfach ganz stark gespürt bei dem Unternehmen, dass überhaupt keine Identifikation war bei den Mitarbeitenden und dem Team. Also so dieses, warum arbeite ich da eigentlich? Und hier kommen wir ja wieder zum, wenn ich jetzt nochmal aufs Employer Branding zu sprechen komme. Ja, klar, es ist Branding, aber gerade hier ist dieses Thema Kreation und Strategy super wichtig. Das heißt wirklich erstmal diese fundamentale Arbeit zu machen. Und das ist auch genau das, was ich auch jetzt tatsächlich mit meinen Kunden mache und wo ich immer anknüpfe, und das finden die auch alle super, um zu sagen, wir gucken uns wirklich erstmal das Fundament an, erstmal die Essenz. Und daraus kreieren wir dann die Marke, das Storytelling, die Content-Strategie etc. Weil dann haben wir nämlich auch eine Herleitung, die halt Sinn macht, ja, also die authentisch ist, die glaubwürdig ist und die von innen heraus sozusagen gelebt wird oder wirklich da ist. Und das spürt man einfach. Ich glaube, diese Glaubwürdigkeit ist super wichtig, gerade wenn es um das Thema Arbeitgebermarke und so weiter geht. Deswegen, also genau das ist das. Also ich wollte eben nicht mehr nur, ich sag mal, Sugarcoating machen, sondern einfach ein Stück tiefer reingehen und starten und wirklich von innen heraus sozusagen was Gutes entwickeln, weil ich auch wirklich glaube, dass auch eine gesunde Marke am Ende oder auch Organisation sozusagen von innen heraus entstehen muss und das auch im Prozess vieles so viel einfacher macht, weil man darauf basierend auch andere Entscheidungen treffen kann. Also vielleicht noch ein Beispiel an der Stelle. Ich hatte letztes Jahr einen Kunden, die kam zu mir, eine Tochter von einem sehr großen Konzern, die waren aber ein Startup im Bereich Renewable Energy Investments. Die kamen eigentlich wegen einem Branding zu mir, einem Brand Sprint, weil die irgendwie nicht weitergekommen sind. So mit ihrem Logo, mit Farben und so weiter. Es ging hin und her und so. Also eigentlich sage ich mal in Anführungsstrichen, ich will nicht sagen banal, aber erstmal so ein banal klingendes Thema. So, und dann habe ich mit denen diesen Brand Workshop gemacht. Das war ganz frisch nach unserer Ausbildung im Übrigen. Ich glaube, die Woche später. Und dann habe ich mich dann mal getraut und habe gesagt, so, ich mache mit denen jetzt mal so eine integrale Einstimmung. Also so eine kleine Meditation, Theory U-Methode, kommen wir vielleicht noch drauf, also was wir da auch so gelernt haben. Und das war total spannend, weil da kamen dann plötzlich Dinge zutage. Das waren dann Themen wie Ängste, Vertrauensissues gegenüber den Stakeholdern, gegenüber dem Mutterkonzern. Und das war eigentlich die Krux. Die wussten sozusagen eigentlich gar nicht, was ist ihre Position im Verhältnis zum Mutterkonzern. Also wie autark sind sie wirklich? Wie sehr können sie sich davon abgrenzen? Und das haben wir dann identifiziert und der CEO war zum Glück sehr cool und ist dann da mitgegangen. Und ich habe dann gesagt, ich glaube, wir sollten hier nochmal irgendwie was zum Thema Stakeholder Relations machen, bevor wir uns hier irgendwie Branding angucken. Mhm. Und das haben wir dann auch gemacht. Und da kamen wir dann auf ganz interessante Aspekte. Und da wurde dann auch ganz klar rausgearbeitet, dass sie wirklich sich so als Leuchtturm sehen und auch so wahrgenommen werden möchten. Und als das sozusagen einmal identifiziert war und die damit auch sozusagen dann d'accord waren und das einmal klar war, konnten wir dann darauf basierend auch super easy dann das Branding entwickeln, weil dann nämlich klar war, ja, wir können eine andere Logofarbe wählen, weil wir sind ja autark. Also so als Beispiel. Also da steckt oft mehr hinter, als man eigentlich glaubt. Und das war irgendwie ein ganz spannender Prozess auch für mich. Und ich glaube, das beschreibt auch ganz gut so unsere Arbeit oder auch Haltung. Und das macht mir auch wahnsinnig viel Freude, da so ranzugehen.
Also ich habe jetzt mehrere Dinge gehört. Das eine, wenn ich jetzt mal von hinten nach vorne mich sozusagen durcharbeite, was du ja auch sagst, ist, häufig sind manchmal eben so wahrscheinlich sehr subtile, unbewusste, limitierende Faktoren im Raum, die sogar ja auch so eine ganz starke Wirkkraft haben, wenn es darum geht, wie positioniere ich mich eigentlich im Außen? Also wenn mehr oder weniger, also im Sinne von, wenn ich innere Klarheit habe, dann, das ist vielleicht jetzt sehr trivial von mir ausgedrückt, dann purzelt manchmal das, was da erzielt werden wollte, einfach so raus, weil das auf einmal total klar ist. Und dann geht es natürlich immer noch darum, okay, wie sieht's jetzt aus und wie shaped man jetzt den Text so richtig? Aber am Ende ist es irgendwie total klar, weil irgendwie wie so eine Art Frequenz auf einmal irgendwie so eine Klarheit hat. Ne, das habe ich verstanden. Ich will aber nochmal auf das eingehen, was du auch beschrieben hast, nämlich wenn es um das ganze Thema Storytelling geht. Ich glaube, und das möchte ich nochmal unterstreichen, ich glaube ja auch, das eine ist ja, wie gut habe ich das zum Beispiel, diese Kampagne formuliert und jetzt gerade nochmal mit dem Fall, den du vorher geschildert hast. Und gleichzeitig muss man ja auch ehrlicherweise sagen, leben wir natürlich auch in einer Zeit, wo, wenn das irgendwie nicht so richtig aufgegleist ist und nach innen eigentlich gar nicht diese Authentizität hat, dann leben wir ja nun mal wirklich in einer Medienwelt, wo ich sehr genau überlegen sollte, ob ich das tatsächlich machen möchte, weil das fliegt mir ja relativ zügig um die Ohren. Das ist das eine. Und das klingt jetzt allerdings so technisch und sehr pragmatisch. Ich glaube aber auch zutiefst, und das ist wahrscheinlich das, was du mit dem zweiten Case auch beschrieben hast, dass es irgendwie so eine energetische Frequenz gibt. Und wenn die irgendwie sauber und gesund ist, dann fängt das irgendwie auch anders an zu fliegen. Ne, und ich glaube, auch das ist ja wahrscheinlich auch so total wichtig. Ich will aber da nochmal bleiben. Jetzt vor allen Dingen, wo du das ja auch so beschreibst. Okay, ne, wir durchlaufen irgendwie, und das hast du ja vielleicht sogar mit deinem Lebenslauf in Anführungszeichen auch ganz eindrucksvoll bewiesen, alle völlig unterschiedliche Entwicklungsstufen und irgendwie so Reifegrade. Und dann kommt man irgendwann eben an den Punkt, wo, das geht ja gar nicht darum, ob das jetzt irgendwie, ob das eine Schuldfrage ist, aber da steht man da irgendwie in einem relativ klassischen Setting und denkt so, ich sag das mal so, what the fuck, was mache ich hier eigentlich? Was findet hier eigentlich statt? Daraus habe ich jetzt verstanden, bei dir ist auch so eine gewisse Konsequenz oder so eine auch irgendwie eine Konsequenz entstanden, wo du sagst, okay, so möchte ich das eigentlich nicht mehr. Und jetzt gleichzeitig bist du aber ja auch Unternehmerin, also, ne, und Unternehmertum hat ja irgendwie auch was damit zu tun, irgendwie in so einer totalen Ambivalenz zum Teil zu leben. Also jetzt kriege ich da irgendwie die ganz coole Anfrage und die ist sicherlich manchmal auch mit irgendwie monetären, wirtschaftlichen Anreizen verknüpft und ich stelle auf dem Weg fest, naja, so richtig sauber ist das jetzt nicht. Also ich soll da jetzt doch wieder eher so, ne, so dieses Sugarcoating betreiben. Wie gehst du damit um? Was macht das mit dir? Oder wie ist da so, ich sag jetzt mal, wie ist denn dann so dein Entscheidungsprozess?
Ja, tatsächlich, also das mit der Kampagne liegt jetzt auch schon ein paar Jahre zurück und es gibt ja diesen Spruch, where attention goes, energy flows. Und das ist tatsächlich auch so. Also ich glaube, ich habe mich unbewusst zu dem Zeitpunkt dann auch eben schon ein bisschen mehr diesem Inneren zugewandt. Also so relativ zeitgleich fing dann eben auch die Zusammenarbeit mit dieser anderen Agentur an, Employer Branding Strategieagentur, wo mich wiederum eine befreundete Artdirektorin eben vorgestellt hat. Das heißt, ich bin dann irgendwie tiefer in diese Themen eingestiegen und plötzlich folgten da Aufträge und ich habe dann dort da Kampagnen entwickelt und mach jetzt nicht mehr genau das, was ich klassisch noch vor ein paar Jahren gemacht habe. Also ich war ja vor allem auch viel im Fashion- und Beauty-Bereich unterwegs. Das war wirklich meine allererste Firma. Das war auch eine ganz tolle Zeit. Und das war einfach eine Zeit, wo auch viel möglich war, wo viel Geld geflossen ist für Werbekampagnen, wo man sehr kreativ werden konnte, wo mir das auch wahnsinnig viel Freude gemacht hat, um die Welt zu fliegen und irgendwie mit der Crew in irgendwelchen coolen Hotels in Miami Beach abzuhängen, sage ich jetzt mal und so. Das war wirklich, und ich habe wahnsinnig viel gelernt auch in der Zeit. Und das war auch so die Zeit, wo dann sozusagen dieses ganze Thema Social Media so richtig big wurde und man dann sozusagen Kampagnen angefangen hat, eben auch auf Social Media komplett zu übertragen und so. Das war dann auch oft eben meine Aufgabe. Und ich muss aber sagen, da bin ich so ein bisschen rausgewachsen, ja. Also diese Anfragen kommen so auch in der Form gar nicht mehr zu mir. Ich glaube gar nicht, weil ich jetzt sage, ach, will ich nicht mehr oder muss ich mir überlegen, ob ich das überhaupt machen will, sondern wie gesagt, weil ich meine Aufmerksamkeit anderen Feldern zugewandt habe und dadurch dort eben Dinge plötzlich ins Rollen gekommen sind oder in den Fluss gekommen sind, wo ich aber eben beide Welten immer noch gut miteinander verbinden kann. Und es kommt eben so ein bisschen drauf an, wenn jetzt nochmal so eine, also ich hatte kürzlicherweise eben vor kurzem nochmal eine Anfrage, es war ganz spannend, witzigerweise von die gleiche Kontaktperson von der damaligen Kampagne, die mich weiterempfohlen hatte, und zwar ist das ein internationales Label aus Frankreich. Und da ging es klassisch wieder um so Videoformate und also wirklich so Werbeformate. Und da habe ich dann auch kurz überlegt, so, will ich das überhaupt machen? Ja, nein. Und dann hatte ich aber einen Call mit denen. Und das ging dann wieder auf so eine Ebene, sehr strategisch. Wie kommen wir in den deutschen Markt eigentlich rein? Also das war eher so die Aufgabenstellung. Und das, da habe ich dann wieder gedacht, boah, spannend. So, da habe ich mich dann auch wieder gleich gesehen und gedacht, da kann ich auch mehr bewirken als einfach nur irgendwie, ich produziere jetzt ein hübsches Video, sondern da geht es wirklich irgendwie darum, wie können wir erfolgreich den deutschen Markt sozusagen entern. Und da kann ich dann ja wieder auch mit in anderen Bereichen supporten. Es ist jetzt da noch gar nichts weiter draus geworden aus dieser Geschichte. Das war erstmal so ein erster Call und da ist auch gerade noch eine französische Agentur involviert und so. Also mal sehen, bin da auch ganz entspannt. Aber genau, ich glaube, ich entscheide dann auch in so einem Moment sehr nach Bauchgefühl und gucke einfach so, okay, aber finde ich das spannend? Reizt mich das jetzt mal unabhängig vom Monetären? Habe ich da Lust drauf? Und wenn es aber irgendwie eine Anfrage ist, wo ich das Gefühl habe, das passt wirklich gar nicht mehr zu mir und es bringt mich irgendwie auch nicht vorwärts und nimmt mir dann vielleicht Zeit, um andere Projekte voranzutreiben, dann würde ich das auch tatsächlich ablehnen oder jemand anders empfehlen. Genau, weil ich habe ja auch Ziele und möchte mich ja auch in gewissen anderen Bereichen weiterentwickeln. Ich glaube, so dieses Thema Weiterentwicklung war für mich eh immer schon total wichtig. Also, dass ich eben nicht so, ich habe mich immer irgendwie aus meinen Feldern wieder herausentwickelt, habe sozusagen meine Expertise mitgenommen und mir wieder neues Wissen angeeignet und fand es immer spannend, auch in neue Bereiche einzutauchen und da wieder, ja, mich weiterzubilden, zu lernen, mein Wissen weiterzugeben, dadurch vielleicht neue Synergieeffekte zu schaffen. Das ist das, was mich eigentlich reizt, so, ja, also.
An dieser Stelle darf ich auch erwähnen, wir hatten ja einen kurzen Check-in vorher.
Ja.
Und darf ich auch, das darf ich hier gerne teilen.
Den Neo-Generalist sprichst du jetzt an, oder?
Wie bitte?
Den Neo-Generalist sprichst du jetzt an, oder?
Genau, das habe ich neu gelernt. Da dachte ich so, wow, krass. Jetzt weiß ich endlich, was ich bin.
Ja, ja, ja.
Also ja. Neo-Generalist ist das Stichwort. Und genau, wenn wir mal bei diesem Neo-Generalistischen bleiben und auch das, was du gerade ja mehrfach auch erwähnt hast, nämlich sich weiterzuentwickeln, dann würde ich gerne an der Stelle auch nochmal tiefer eintauchen. Ich hatte das in der Anmoderation ja auch schon erwähnt, dass das Thema Female Empowerment auch irgendwie ein Thema ist, das in deinem Leben eine große Rolle spielt. Jetzt könnte man sagen, naja, das ist ja relativ naheliegend, weil ich sitze einer Frau gegenüber. Also Female Empowerment ist ja ungefähr das Logischste, was jetzt irgendwie gerade möglicherweise passieren könnte. Allerdings, auch hier darf ich sagen, hast du das ja quasi nochmal auf ein nächstes Level gehoben. Zum einen, weil du eben ja Mitgründerin von The Her Club bist, also einem Frauennetzwerk. Mhm. Ich weiß gar nicht. 2000 mittlerweile Mitglieder
4000.
Oder 4000
Frauen,
um Gottes
also 4000
Willen.
Also 4000 Frauen, die unseren Newsletter abonniert haben. Genau, das sind sozusagen unsere Member. Ja.
Genau, richtig. Also genau, deswegen bevor wir jetzt da werden wir jetzt mal etwas tiefer einsteigen. Also was ich aber bevor wir wie gesagt tiefer einsteigen, ganz gerne noch wissen würde, ja, habe ich verstanden, Weiterentwicklung, und wann kam denn so der Impuls zu sagen, okay, ich mache da mehr. Also ich will daraus auch wirklich eine Initiative entwickeln, die auch, glaube ich, ja Connect to Growth heißt, ne? Und ich glaube auch, oder der Podcast und The Her Club. Also sortier es mir gerne oder für uns, sodass wir verstanden haben. Und vielleicht startest du mal mit so diesem berühmten, weiß ich nicht, gab es irgendwie den Aha-Moment, gab es das Erlebnis, wo du gesagt hast, okay, so kann es nicht weitergehen, ich muss irgendwas tun. Also wie war das?
Genau, also tatsächlich hat das schon 2016 gestartet. Also ich habe 2016 damals das erste Dinner veranstaltet hier in Berlin. Damals hieß es allerdings noch Her Berlin. Also der Name hat sich dann auch nochmal geändert. Wir haben angefangen mit Her Berlin und dann wurde es Her Germany und dann wurde es am Ende zu The Her Club. Genau, Club mit K, deswegen Club und nicht Club an der Stelle nochmal. Genau, und es war damals einfach aus dem Gedanken heraus, weil ich total gerne mit Frauen zusammengearbeitet habe oder schon immer eigentlich zusammenarbeite auch. Und weil ich immer gedacht habe, boah, krass, was wir hier gemeinsam auf die Straße bringen irgendwie. Und Weil aber oft sozusagen ja so der Raum fehlt, also gerade im beruflichen Kontext, dann ist man halt sehr projektbasiert unterwegs, ne, hat sehr zielgerichtet seine Calls und Meetings, aber es ist eigentlich wenig Raum für Austausch außenrum. Und ich habe aber immer gedacht, boah, irgendwie coole Frau und die ist gerade vielleicht im ähnlichen Alter, hat gerade die ähnlichen Challenges, ähnliche Themen wie ich. Eigentlich würde ich auch mal gerne darüber hinaus mich vielleicht ein bisschen austauschen oder mal so hören, ne, was sie so bewegt oder so. Und das macht man aber in dem Moment ja dann nicht, sondern du hast sozusagen diese beruflichen Kontakte und du hast halt sozusagen deine Freundin, also das halt bei mir, ne, so. Und die sind natürlich auch so mein Safe Space und du hast Mädelsabende und so weiter. Aber ich fand diesen Raum dazwischen irgendwie total spannend. Und das war auch, ich meine, jetzt gibt's das noch und nöcher, ist völlig normal geworden, ne, Netzwerke, aber das war wirklich so 2016 gab's da eigentlich noch nicht wirklich was. Also es war nicht so salonfähig irgendwie, dass man sozusagen diesen Gap eben zwischen Mädelsabend und rein beruflicher Connection irgendwie schließt. Und das war so ein Antrieb für mich. Das war auch das erste Dinner irgendwie zum Thema Mut damals, weiß ich noch, in meinem alten Büro in Berlin-Kreuzberg haben wir das irgendwie gemacht. Ein Kumpel von mir hat irgendwie gekocht und noch aus einer Wohnung irgendwie ums Straßen, um die Ecke noch irgendwie die Teller runtergebracht und so. Es war wirklich alles so low-key und Rock'n'Roll. Und ich habe wirklich halt damals irgendwie 12 Frauen so aus meinem, ja ich sag mal, Netzwerk eingeladen. Also keine engen Freundinnen, sondern wirklich Frauen, den ich in irgendeiner Art und Weise beruflich in Kontakt stand, aber wo schon vielleicht ein bisschen freundschaftliches Verhältnis da war, so sage ich mal. Und es war ein super, super schöner Abend. Wir haben da auch viel über das Thema Burnout gesprochen. Also einige Frauen haben an dem Abend wirklich zum ersten Mal das auch geteilt. Und auch das war damals absolut nicht salonfähig. Und ja, und wir haben einfach krasses Feedback bekommen, irgendwie schon an diesem ersten Abend. Und da habe ich dann irgendwie gedacht, so okay, wow, wir machen hier irgendwie weiter. Genauso war es dann auch. Und ich glaube tatsächlich ein zweiter Grund, der aber eher so mir im Nachhinein kam, warum ich das, glaube ich, so intuitiv angestoßen habe oder mir gewünscht habe, war, dass ich mir selber, glaube ich, so ein Safe Space gewünscht habe, wo ich so ein bisschen sein kann, wie ich will, mit meiner beruflichen Energie, weil ich zu dem Zeitpunkt eher ein toxisches Berufsumfeld hatte. Also ich war mit meiner ersten Firmengründung, habe ich mit einer engen Freundin zusammen gegründet. Das ist leider ziemlich in die Hose gegangen und wir waren da sehr auf dem Kriegsfuß schon zu dem Zeitpunkt. Das heißt, es ging mir eigentlich gar nicht gut in meiner beruflichen Situation. Und ich habe auch tatsächlich eher von Freundinnen manchmal zu dem Zeitpunkt so ein bisschen für meine Energie oder für meinen Hunger auch nach, weiß ich nicht, nach mehr und Business und so eher mal so ein bisschen so, ach ja, jetzt, ne, Birgit, und mach doch mal weniger und übertreib doch nicht und so. Also ich habe das Gefühl, ich konnte irgendwie nicht so fliegen in dem, was ich eigentlich gerne machen wollen würde. Und da habe ich mir da so einen Kreis von Frauen geschaffen, die da aber genau am gleichen Punkt sind wie ich, die alle Bock hatten, was zu bewegen, viele Unternehmerinnen, Gründerinnen mit Ideen, wo man sich gegenseitig irgendwie feiert und unterstützt und nicht irgendwie eher das Gefühl hat, da hält jemand den Daumen drauf. Und das kam mir so später sozusagen. Das ist, glaube ich, auch nochmal für mich so ein Bedürfnis war nach so einem Safe Space im beruflichen Kontext, wo ich mich irgendwie austauschen und weiterentwickeln kann. Genau, also so ist das Ganze entstanden. Und jetzt, genau, können wir schon einige Jahre vorspulen. Es war lange ein reines Passion-Projekt. Wir haben das wirklich alles selber irgendwie finanziert, viel Zeit und Liebe reingesteckt und haben halt auch öfter mal gefragt, boah, wollen wir das hier wirklich weitermachen? Aber es war halt immer irgendwie auch so dieses Feedback und dieses Gefühl, nee, ich kann hier wirklich irgendwie Frauen bestärken und ich fühle mich auch selber total bestärkt davon. Und es sind wirklich so tolle Verbindungen daraus entstanden, also beruflich, aber auch Freundschaften. Und das war so schön, irgendwie mitzuerleben und zu sehen, wie das so gewachsen ist, wie man auch selber gewachsen ist dadurch. Genau, und das Ganze haben wir dann einfach nochmal jetzt vor 2 Jahren so ein bisschen auf ein neues Level gehoben, haben uns nochmal umbenannt in The Her Club, sind das Ganze nochmal ein bisschen strategischer angegangen, haben dann auch proaktiv wirklich angefangen, mit Marken zu kooperieren. Das haben wir davor auch schon gemacht, aber immer nur mal so hier und da, wenn es sich ergeben hat. Also wir hatten nie ein wirkliches Konzept. Das war sozusagen immer so ein bisschen go with the flow. Wenn wir wieder Lust hatten auf ein Dinner, haben wir eins organisiert. Genau, und dass wir jetzt einfach auch mehr themenbezogen gucken, auch was ist gerade, ne, was bewegt gerade die Frauen. Und dass wir auch vor allem das Thema Education nochmal viel stärker reingebracht haben. Also alles, was so rund um die persönliche und berufliche Weiterentwicklung sich dreht. Ob das jetzt Finanzen sind, Gesundheit, Karrieretools. Das bespielen wir halt, das bespielen wir auf unseren Events, das bespielen wir eben auch in unserem Podcast, den du ja auch gerade schon erwähnt hast. Der heißt Connect to Grow, genau. Das ist sozusagen auch unsere Mission bei The Her Club, weil wir eben glauben, dieses Thema Connect zum einen nach innen, zum einen nach außen, also das Thema Austausch, Networking, aber eben auch mehr und mehr, was ist eigentlich meine innere Verbindung und wie kann ich die eigentlich stärken? Und dass das eben immer zu Wachstum beiträgt. Also beides, ne? Also sowohl die Verbindung nach außen als auch die nach innen, also zu uns selbst. Und genau, und so hat sich das irgendwie immer weiterentwickelt, dieses Netzwerk, diese Plattform. Und ja, manchmal kann ich selber gar nicht glauben, wo wir da jetzt mittlerweile stehen mit über 4.000 Frauen, die unseren Newsletter abonniert haben, zahlreichen Events, ganz tollen Partnerschaften. Heute Abend ist unser großes Christmas-Event hier in Berlin, wo wir nochmal unseren letzten Live-Podcast für dieses Jahr machen. Wir machen auch immer mehr Live-Podcast-Events gerade. Macht auch super Spaß, cooles Format. Ja, das ist so ein richtiges Passion-Business, nenne ich es immer, ja. Also es ist, genau, es ist einfach, steckt viel Herzblut drin und viel Passion und viel Aktivismus auch. Ich glaube, das hält uns auch am Laufen. Es ist jetzt nichts, wo man wird damit nicht reich. Es fordert auch viel Engagement und Passion, um das zu machen. Aber es macht unheimlich viel Freude. Und ich habe auch einfach eine ganz tolle Co-Founderin an meiner Seite. Wir machen das jetzt zusammen seit ein paar Jahren. Und das ist einfach ein toller Match und beflügelt uns auch beide. Und ja, ist einfach ein cooles Projekt.
Genau, jetzt hast du ja gerade schon erwähnt, Co-Founderin. Und du sagst ja auch ganz bewusst, das ist eher tatsächlich nach wie vor immer noch sehr leidenschaftsgetrieben und trotzdem nimmt es wahrscheinlich ja doch durchaus Zeit in Anspruch, weil jetzt, wenn ich höre, heute Abend, wie gesagt, Live-Podcast und so und auch Christmas Party, das ist sicherlich jetzt nicht mehr nur der Kumpel von gegenüber, bringt ein paar Teller mit und kocht und irgendwie so.
Das haben wir nicht mehr. Wir haben mittlerweile, wobei, gut, heute Abend haben wir Popcorn und bestellen Focaccia, also ist jetzt auch nicht das Fünf-Gänge-Menü, ne? Mal so. Wir sind da immer sehr, wir passen uns in Umständen an.
Nee, aber ich will, genau, deswegen, ich wollte da nur mal von diesem Punkt ausgehend einfach nochmal etwas genauer nachfragen. Also, weil im besten Falle hört jetzt vielleicht auch ja jemand zu und sagt irgendwie, das ist aber echt irgendwie cool und was ist es genauer, wenn du jetzt auch sprichst von, wir belegen so Themen wie Bildung oder eben auch innere Arbeit und so weiter, was sind das? Sind das dann alles Dinge, die jetzt irgendwie zentral nur von euch als Gründerinnen ausgehen? Oder ist es mittlerweile so, dass das Netzwerk, was ja im besten Falle auch die Idee dahinter ist, eigentlich wie so eine Art Emergenz sozusagen sich oder aus sich raus entwickelt und einfach auch Dinge innerhalb des Netzwerkes entstehen, die ihr ja eigentlich gar nicht mehr direkt vielleicht moderiert, also Moderation jetzt eher im Sinne von ich bin dabei, sondern eher nur eine Art von Raum geschaffen habt, wo das eben alles stattfinden kann. Wie ist das genau? Oder kannst du da mehr zu sagen?
Besser gesagt? Ja, absolut. Also wir sind auf jeden Fall Community-powered, so sagen wir es immer, weil wir eben in der Community einfach ganz viele tolle, kluge Frauen, Opinion-Leader, also wirklich aus unterschiedlichsten Branchen auch Expertisen haben. Und wir haben auch ganz unterschiedliche Persönlichkeiten bei uns im Netzwerk. Es gibt aber auch Frauen, die einfach nur gerne dabei sind und, ich sag mal, konsumieren. Also, ne? Und dann gibt es die sich aktiv engagieren. Wir laden natürlich auch Frauen in unseren Podcast ein aus der Community. Also ein Beispiel ist, wir waren jetzt gerade letzte Woche zum Beispiel in Frankfurt und haben zum Thema Women Who Lead, also Female Leadership, einen Podcast aufgenommen. Und da war zu Gast die Dr. Katharina Stüber, die ist Partnerin bei Baker McKenzie, also einer sehr renommierten großen internationalen Rechtsanwaltskanzlei, mit der haben wir da zum Beispiel drüber gesprochen. Wir waren vor 14 Tagen oder 3 Wochen haben wir hier in Berlin mit einem Partner ein ganz tolles Event realisiert. Also was machen wir auch? Da ging es um das Thema Women in Sales. Und das war zum einen ein Netzwerkevent, es war aber zum anderen auch für unseren Partner eine Möglichkeit, neue Talente zu rekruten, weil die nämlich unbedingt gerne tolle Frauen im Sales hiren möchten. Das heißt, wir haben ganz viele Frauen aus dem Sales-Bereich bewusst eingeladen und für die ist es wiederum vielleicht eine neue Jobchance und haben die quasi miteinander in Verbindung gebracht. Also unser Partner war in dem Fall eine sehr, sehr große Jobbörse, kennt man auch. Und wir haben aber auch über das Thema Sales im Podcast gesprochen. Das war super spannend. Es war halt eine Sales-Expertin dabei und wir haben wirklich, ja, sozusagen erfahren, Verkaufshacks, worauf kommt es eigentlich an heutzutage und so weiter. Also es sind einfach auch solche Themen, das ist auch immer unser Anspruch, dass die Frauen rausgehen aus so einem Abend und sagen, ah, ich habe was Neues gelernt, ich bin jetzt inspiriert, ich habe einen neuen Impuls. Wir haben ja zum Beispiel auch letztes Jahr eine E-Learning-Plattform gelauncht. Das heißt, wir haben verschiedene Workshop-Formate online gebracht in so Video-on-Demand-Formaten und haben das auch ausschließlich mit Frauen aus unserer Community gemacht. Das heißt, wir haben ExpertInnen bewusst angesprochen für das Thema gesunde Beziehungen, für das Thema irgendwie selbstsicheres Auftreten, Karriere, für das Thema Persönlichkeitsentwicklung, für das Thema Finanzen und haben dann gemeinsam mit denen diese Workshops entwickelt. Wiederum speziell auf die Bedürfnisse von Frauen zugeschnitten zum Beispiel. Also das machen wir ganz viel natürlich, dass wir auch immer in der Community sourcen und gucken und auch für unsere Partner sozusagen, also auch teilweise dann Workshops mit den Frauen aus unserer Community besetzen, ne? Also weil wir eben auch viele Workshops hosten und ich glaube, das hebt uns auch so ein bisschen von anderen Frauennetzwerken ab. Ja, bei uns gibt's auch die tollen Netzwerkveranstaltungen und die Frauen treffen sich und lernen sich kennen und tauschen sich aus und auch heute Abend und es ist, ne, und wir stoßen an und so, das ist auch total wichtig. Aber es ist auch immer dieser Anspruch, zusätzlich noch einen Mehrwert zu schaffen, was mitzugeben, was auch nachhaltig bleibt und eben diesen educational Aspekt da reinzubringen und auch für die Frauen einen Mehrwert zu schaffen, indem wir ihnen vielleicht zum Beispiel Sichtbarkeit verschaffen, weil sie dann zum Beispiel über unseren Partner zum Beispiel dann einen Workshop hosten oder selber in einem Podcast sprechen dürfen oder so, ne? Also da gucken wir immer, was da so passt. Aber es ist sehr community-powered. Mhm.
Ich will mit dir gemeinsam nochmal die Linse etwas größer oder etwas weiter ziehen, um jetzt mal so sprichwörtlich fortzufahren und dich vielleicht auch mal ganz speziell fragen. Jetzt, ich sag jetzt mal, das Integrale lädt ja auch dazu ein, auch die Linse mal aufzuziehen und irgendwie nicht nur sehr, also auf der einen Seite könnte man ja sagen, lädt es dazu ein, auf der einen Seite, sag ich mal, einen Aufmerksamkeitsmodus zu haben, der Focus Attention heißt, also voll dabei und gleichzeitig Open Awareness, also immer wieder mal zu gucken, was ist denn da eigentlich links und rechts? Jetzt könnte man sagen, das ist jetzt noch nicht, sag ich mal, die Essenz von Integral, aber irgendwie lädt es ja dazu ein. Und wenn ich jetzt mal so dieses Thema Female Empowerment nehme und auch so dir zuhöre, sagst, okay, das ist irgendwie so die Initialzünder gewesen und vor allen Dingen jetzt auch so der Fokus und du ja selber eben auch Unternehmerin bist, dann stelle ich dir jetzt mal so die Frage, wie du denn jetzt gerade als Unternehmerin auch auf Unternehmen schaust. Also gibt es etwas für dich, wo du sagen würdest, das ist für mich wirklich ganz bewusst anders, wenn eine Frau ein Unternehmen gründet und möglicherweise auch leitet? Und ich will direkt nochmal ganz bewusst dazulegen, mir geht's jetzt hier nicht um eine Gender-Diskussion, sondern eher so den Blick noch mal etwas sogar noch größer machen, historischer Kontext, eine Story of Separation, also auch durchaus mal so dieses Patriarchalische, was da immer noch irgendwo alles so, sag ich mal, ja doch sehr präsent und vielleicht eher unbewusst, aber ja dann doch total präsent, immer noch eine große Rolle spielt und du jetzt als Unternehmerin sagst, ja, da würde ich wirklich für mich oder auch für uns in Anführungszeichen Frauen in Anspruch nehmen, dass wir da irgendwie einen anderen Blick haben und vielleicht auch einen anderen Zugang.
Ja, gute Frage und auch schwierig zu beantworten insofern, dass ich sehr auch für, also ich setze mich selber auch sehr für Equality ein im Hinblick auf, also ich glaube auch gar nicht an dieses The Future is Female, sondern wir sagen auch bei The Her Club The Future is Equal und wir empfinden zum Beispiel auch die männliche Perspektive als super wichtig und ich muss sagen, dass ich sowohl im Freundeskreis als auch im Business-Kontext mit ganz vielen tollen Männern zu tun habe, die sehr auf Augenhöhe, empathisch auch mit mir kommunizieren und die auch tolle Führungspersönlichkeiten sind, ja, ob das jetzt Selbstführung ist, wie sie ihre Familie führen oder was auch immer. Von daher würde ich da gar nicht unbedingt sagen, die Frauen machen das besser als die Männer oder die Männer machen das besser als die Frauen. Was aber ja Fakt ist, also einfach faktisch bewiesen ist, einfach weil unsere Gehirne anders funktionieren von Männern und Frauen, dass Frauen über ein höheres Empathievermögen verfügen. Also Frauen sind einfach rein faktisch empathischer als Männer oder können sozusagen stärker Empathievermögen irgendwie stärker, also stärker ausgebildet. Und das ist natürlich eine Geschichte, die in gewissen Situationen auch im Bereich Führung, Unternehmensführung, Führung von Menschen, aber auch in Situationen, wenn man jetzt mal gesellschaftlich denkt, Kriege führen etc., ja, dabei helfen kann, vielleicht Dinge anders zu entscheiden, sich nochmal mehr ins Gegenüber reinzufühlen, als das vielleicht in dem Fall vielleicht ein Mann machen würde oder kann. Ja, also das ist sozusagen aber jetzt so eine ganz sachliche Feststellung. Das kann schon einen Unterschied machen. Und ich glaube einfach aber, dass es super wichtig ist, eben alle Perspektiven mit einzubeziehen. Also ich bin halt, deswegen, es muss auf jeden Fall mehr Frauen in den Führungsetagen geben, auch in den Vorständen und so weiter, dass sozusagen genau diese Perspektive eben auch stattfinden kann. Weil das ist ja sozusagen gerade das Problem. Ich bin aber überhaupt nicht dafür zu sagen, jetzt irgendwie alle Männer raus und die Frauen müssen jetzt mal und so und jetzt sind wir mal dran. Sondern ich glaube, es ist halt ganz wichtig, Frauen diesen Space zu schaffen. Also wie man zum Beispiel auch über, es gibt ja auch verschiedenste Frauennetzwerke. Ich glaube, es ist schon wichtig, dass sie sozusagen mehr in die Selbstbestimmung kommen, weil es einfach historisch, strukturell anders geprägt ist. Ich meine, man kann wirklich das noch zurückzählen, wo wir ja noch nicht mal wählen durften oder wo man nicht ohne Zustimmung des Mannes arbeiten gehen konnte. Das ist ja noch gar nicht so lange her. Ja? Und ich glaube einfach so dieses, das sind einfach Traumata, die gilt es noch zu überwinden. Deswegen brauchen Frauen diesen Safe Space für Austausch, um sich gegenseitig zu empowern und sagen, ja, ich schaffe das und so mache ich das und schau mal. Und dann glaube ich aber, dass auf sozusagen gesellschaftlicher, auch organisationaler Ebene, auch politischer Ebene, dass es da um Gleichstellung geht und sozusagen beide Perspektiven gleichermaßen in den Dialog gehen und einen Konsens finden. Und das ist, glaube ich, so meine Antwort auf deine Frage, ja.
Also wenn ich dir so zuhöre, und vielleicht war das auch so ein bisschen die Idee meiner Frage, auch nochmal vielleicht da anders drauf zu schauen, weil was du beschreibst, ist ja, ne, irgendwie, so ist es halt gerade. Und ich glaube auch, wie du schon sagst, dass es eben, und ich fand jetzt gerade irgendwie ganz schön, dass du gesagt hast, jetzt sind wir mal dran, so ungefähr. Das kann eher ja auch dazu führen, dass dann eben noch mehr Resistenz entsteht oder so, ne? So, das ist ja vielleicht eher genau das, was wahrscheinlich auch eher nicht die weibliche Perspektive ist, sondern eher zu überlegen, okay, was kann jetzt der nächste Entwicklungsschritt sein, um nochmal dieses Thema Entwicklung mit reinzubringen. Und ich glaube ja auch zutiefst, dass wir uns wahrscheinlich an der anderen Stelle eher über männliche und weibliche Energie unterhalten. Und für alle, genau, die jetzt glauben, wir sind jetzt irgendwie, ich will jetzt gar nicht, wie gesagt, hier in so eine esoterische Ecke abbiegen, sondern ich glaube wirklich, dass also sowohl ihr als auch wir wahrscheinlich irgendwie männliche und weibliche Anteile haben, um jetzt mal so reinzubringen, die sich in irgendeiner Form äußern. Und wie du ja auch sagst, und das würde ich jetzt auch durchaus mal für in Anführungszeichen die Männer in Anspruch nehmen, also Empathie ist jetzt nicht nur weiblich, sondern es gibt auch
absolut.
Ne, es wird wahrscheinlich nur anders ausagiert oder wir nehmen es irgendwie anders wahr. Ne? Also deswegen so dieses Bild, der knallharte Entscheider ist halt ein Kerl und die empathische Socializerin ist halt eine Frau. Ich glaube, auch dieses Bild dürfen wir ja in dem Zusammenhang durchlässiger gestalten, ist wahrscheinlich das schönere Wort, oder?
Ja, also gerade mit den Anteilen, das wollte ich nämlich auch nochmal ansprechen. Diese Diskussion hatten wir auch letzte Woche in unserem Podcast eben, wo es auch um dieses männliche, weibliche Anteile ging. Und das ist ja, glaube ich, auch so dieses Ding, so dieses Gefühl, wenn ich jetzt in der Führungsposition vielleicht bin als Frau, ich muss jetzt mehr so sein wie ein Mann. Ja, was heißt das denn genau? Ja, also so, ich muss jetzt irgendwie knallhart sein und so weiter. Und ich glaube, darum geht's gar nicht. Ich glaube, es geht genau darum, um dieses Ausbalancieren und auch meine weiblichen Anteile voll reinbringen können und darauf bauen können und gleichzeitig aber auch mich den Vorteilen oder der Kraft der männlichen Anteile auch bewusst machen und die auch eben einsetzen. Das finde ich ein total spannendes Thema. Und das war aber auch übrigens bei diesem Woman im Sales Podcast nämlich auch Thema, weil wenn man sich dieses Thema Sales, haben wir auch drüber diskutiert, also dieses Thema Sales, ja, der typische Vertriebler, ja, da hat man automatisch eigentlich einen Mann vor Augen, ist ja wirklich so. Und das wird ja auch so ein bisschen negativ konnotiert und wird oft mit so Attributen gleichgesetzt, so irgendwie so knallhart und irgendwie einer, der jetzt hier nur zahlenorientiert irgendwie rausballert und so weiter. Und dabei ist nämlich interessanterweise, wenn man sich Zahlen anschaut, schneiden Frauen manchmal im Vertrieb besser ab als die Männer, also rein von den Zahlen. Und da ist dann wieder so die Frage, naja, weil die haben ja die Attribute wie Einfühlungsvermögen und Empathie, aber dann denke ich mir, naja gut, aber auch Frauen können taffe Verkäuferinnen sein, ja? Und auch Männer können durchaus auch empathisch verkaufen. Also, und das ist so, glaube ich, dass man da ein bisschen diese Schubladen mal, also diese stereotypischen Vorurteile auch eben ein bisschen fallen lässt oder wie du schon sagst, das mal ein bisschen durchlässiger gestaltet und es eher darum geht, wie kann ich denn so Anteile ausbalancieren, aber wie kann ich denn vielleicht auch als Mann einfach mal weibliche Anteile bewusst leben und sagen, ich bin jetzt mal weich und empathisch und muss jetzt nicht hier der knallharte Kerl sein. Und bei der Frau andersrum zu sagen, irgendwie, ja, wie kann ich denn, aber jetzt auch in dem Fall kann ich auch mal tough und hart sein, aber ich darf eben auch meine weiblichen Anteile voll ausleben und es ist auch okay. Ich muss jetzt hier nicht den harten Kerl markieren, so.
Und jetzt will ich nochmal mit dir gemeinsam, wie gesagt, bei diesem Female Empowerment bleiben und auch so bei der Intention und vielleicht so der Botschaft dieses Netzwerks The Her Club. Und ja, ich habe verstanden, dass es da auch um einen Safe Space geht, also ganz bewusst natürlich darum geht, in allererster Linie für Frauen da zu sein. Und gleichzeitig habt ihr ja auch eine Außenwirkung und jetzt will ich das gar nicht so trennscharf oder so irgendwie betrachten, aber trotzdem mal die Frage stellen, Gibt's denn auch eine Botschaft für uns Kerle sozusagen, die The Her Club hat? Also nicht die Frage, ob wir mitmachen dürfen, sondern einfach nur, gibt's irgendeine Botschaft, wo ihr sagen würdet, ja, deswegen lohnt sich zum Beispiel der Podcast Connect to Grow irgendwie auch mal anzuhören als Kerl?
Genau deswegen, Connect to Grow. Also ich glaube, das ist sozusagen, also über Verbindungen wachsen und das eben zum einen in den Austausch zu gehen, also ihr Kerle eben auch mit den Frauen oder wie auch immer, um eben möglichst verschiedene Perspektiven wahrzunehmen, sich vielleicht genau den Podcast auch anzuhören, um eben auch zum Beispiel Frauen in Führung, um da eben Perspektiven zu hören, aber auch hier die innere Verbindung zu stärken. Also, weil eigentlich ist es ja so, dass wir, also wir sagen auch im Hörclub, nur wenn wir gut mit uns in Verbindung stehen, können wir auch gut ins Außen gehen. Und ich glaube, das gilt für Männer und Frauen gleichermaßen, ehrlich gesagt. Also auch da bewusst zu sagen, okay, was bin ich eigentlich gerade wirklich bei mir? Was will ich eigentlich? Da mehr in die Selbstbestimmung zu kommen, ist vielleicht rein statistisch und sozusagen auch wieder historisch strukturell bedingt natürlich eher ein Thema für die Frauen. Also das ist ja schon auch etwas, was wir mit The Her Club sehr, sehr pushen oder sozusagen, wir wollen Frauen dazu motivieren und zwar nicht nur auf so einer C-Level politischen Bubble-Ebene, wo sowieso schon sich, sondern wirklich sozusagen auch Frauen, die vielleicht klassisch in Teilzeit, altes Rollenmodell zu Hause, die das gar nicht hinterfragen, die vielleicht einfach mal so einen Moment innehalten und sich mal kurz fragen, okay, was will ich denn eigentlich? Will ich das eigentlich? Was wünsche ich mir denn für mein Leben, für meine Karriere? Also mehr in die Selbstbestimmung zu kommen. Und dafür auch einzustehen. Und das fängt ja oft zu Hause an, ja. Also es geht ja gar nicht immer darum, ich muss jetzt auf der großen Bühne stehen und hier die großen Reden schwingen für mehr Gleichstellung. Ist schön und gut, brauchen wir auch, ganz wichtig. Aber am Ende fängt es im Kleinen an, ja, in unserem Mikrokosmos. Und auch nicht in Berlin, Hamburg und München auf den tollen UnternehmerInnen-Veranstaltungen oder sowas, sondern wirklich in anderen Bereichen, wo einfach eine Frau vielleicht anfängt zu sagen, du hör mal, ich würde irgendwie auch ganz gerne mal wieder arbeiten gehen, vielleicht können wir hier zu Hause was verändern oder ich mache mir jetzt mal Gedanken darum, was möchte ich eigentlich? Und ich glaube, das ist so ein Thema, dieses Thema Selbstbestimmung, Verbindung zu einem selbst nach außen. Und das ist, wie gesagt, für Männer und Frauen gleichermaßen. Und da vielleicht auch eine Einladung an die Männer, da den Frauen einfach vielleicht auch ein bisschen mehr Raum oder da auch mal zu Hause hinzuhören, ja. Und vielleicht auch mal das aktuelle Setting zu hinterfragen. Mhm. Ne? Also da, wo es vielleicht nicht 50-50 ist oder einfach völlig ausdiskutiert ist, sondern wo vielleicht schon noch, ich habe das selbst mit Freundinnen von mir, aufgeklärte, tolle Frauen, aber da, wo trotzdem es irgendwie auch klar ist, Mann macht Karriere, führt vielleicht das Familienunternehmen, sie bleibt zu Hause. Es gab einfach keine Diskussion. So, also es ist einfach eine klare Kiste. Und ja, nee, der kann auch nicht früher nach Hause kommen, weil er hat so viel zu tun. Und ich denke mal so, ja, why? Also warum kann der sich jetzt nicht mal einen Nachmittag rausnehmen? Also das ist immer so, so frage ich mich dann immer, ne? Und das sind irgendwie ganz moderne Familien, ne? Gut situiert. Es ist jetzt nicht irgendwie irgendwo auf dem Land, wo man sich denkt, da ist die Zeit noch stehen geblieben. Nee, aber das ist einfach da. Also das ist nach wie vor da. Und da möchten wir eben die Frauen ermutigen und auch die Männer in den Dialog zu gehen, um auch da vielleicht für ein bisschen mehr Gleichberechtigung zu sorgen.
Mhm. Und damit würde ich fast sogar sagen, das habe ich jetzt auch nochmal so verstanden, schließen wir sogar so ein bisschen den Kreis, weil ich habe jetzt auch nochmal gehört, The Her Club ist eben jetzt, wie du es ja auch sagst, nicht nur sowas für die Bubble irgendwie und auch nicht nur für die große gesellschaftliche politische Bühne und auch hier ganz wichtig, die braucht es, weil es in der Regel ja meistens eben dann doch auch für Aufmerksamkeit und irgendwie für Stattfinden im wahrsten Sinne des Wortes erstmal sorgt und gleichzeitig aber auch ganz hemdsärmlich, also wirklich auch einzuladen, das ganz pragmatisch anzugucken. Und jetzt schaue ich auch so ein bisschen auf die Uhr und könnte fast sogar sagen, damit haben wir den Kreis eigentlich auch wieder geschlossen, weil ich hatte eingangs gesagt, also so ein bisschen die, vielleicht auch sehr klischeehaft, aber Ruhrgebietsmentalität ist ja nun mal hands-on anpacken und erstmal mal machen. Und dann im Grunde so, die Hauptstadt steht vielleicht eher für, okay, die große weite Welt und so die Bühne. Und irgendwie habe ich jetzt auch verstanden, dass sich, sag ich mal, diese Struktur oder auch diesen Ansatz oder auch diese Intention, das ist ja auch immer ganz wichtig, auch ein Stück weit in dieser Initiative The Her Club drinsteckt, nämlich eben eigentlich das gesamte Spektrum zu bedienen und eben immer wieder einzuladen, vielleicht anders draufzuschauen. Und damit sind wir ja auch bei so einem Thema Perspektivwechsel, was im Grunde ja auch schon fast wieder, und ich will jetzt gar nicht sagen, nur integral ist, aber ja ein ganz wichtiger Punkt ist. Also unterschiedliche Perspektiven einnehmen und immer wieder zu überlegen, okay, Wie sehr bin ich vielleicht auch in meiner verhaftet? Ne? So das ganze Thema Identifikation, wenn ich halt so irgendwie gar nicht mehr Raum zwischen mir und meiner Meinung bringe, sondern irgendwie denke, ich bin meine Meinung und immer wieder auch zu überlegen, okay, wie kann das auch aus einer anderen Perspektive aussehen? Das klingt irgendwie auch so danach, als wenn das auch so die Idee nicht nur des Podcasts Connect to Grow ist, sondern natürlich auch von The Her Club als in Anführungszeichen sicherlich vordergründig Frauennetzwerk.
Ja, absolut. Also es gibt ja auch Netzwerke, die sehr, sag ich mal, sich auf dem politischen, gesellschaftlichen Parkett, wo dann auch fast nur Prominente drin sind und dann gibt's da auch ganz tolle Treffen und Reden und so. Das ist, wie gesagt, auch super wichtig. Aber es bleibt natürlich dann auch irgendwo so ein bisschen in dieser Bubble drin und das sind eh schon oft sehr privilegierte Frauen, Menschen. Und ich glaube, bei uns ist es irgendwie ganz wichtig, dass wir so ein bisschen jede Frau erreichen. Also wir sagen auch immer, für uns ist auch jede Frau eine Impulsgeberin, weil jede Frau am Ende ihre eigene Geschichte hat. Und also natürlich haben wir auch viele Unternehmerinnen im Netzwerk oder zum Teil auch irgendwelche Influencerinnen, prominente Persönlichkeiten, die jetzt hier aus Berlin sozusagen, die zu uns gestoßen sind, die auch zu unseren Events kommen. Aber gerade auch in unseren Workshops oder auch, wie gesagt, wir waren jetzt auch so ein bisschen auf Tour, da sind eigentlich dann irgendwie Frauen aus ganz Deutschland, die dann irgendwie zuhören, reinkommen. Und das ist eigentlich dann auch die Frauen, die wir irgendwie erreichen wollen, also auch außerhalb unserer Bubble. Und wir haben, als wir angefangen haben, haben Susanne und ich auch schon ganz stark drauf geachtet. Da gab es oft schon so Founder Circle und so und da konnte man halt immer so die gleichen auch beobachten, ne? Also immer so die gleichen Namen und Frauen, die sich dann getroffen haben und sich über Sachen unterhalten, kriegt man ja auch mit auf den Social Media. Und wir haben immer ganz bewusst geguckt, dass wir andere Frauen einladen. Also dass wir wirklich sozusagen den Kreis öffnen, auch andere Perspektiven reinbringen und so. Nun ist halt die Frage, klar, es gibt Gründerinnen-Netzwerke, die sind halt nur für Gründerinnen, ist ja auch fair enough, muss es auch geben, super wichtig. Aber da sagen wir halt, wir sind da inklusiver und bei uns ist wirklich von, ich sag mal, der Chefärztin oder CMO bis hin zu Yogalehrerin bei uns alles im Netzwerk drin. So. Und die Frauen haben alle einfach Lust, glaube ich, darauf, sich irgendwie weiterzuentwickeln. Und ich glaube, darauf kommt es bei uns halt an. Ne? Hm. Ich glaube auch tatsächlich, dass die Ausbildung, also unsere gemeinsame Ausbildung, das Integrale halt bei mir nochmal. Also es hat nochmal wahnsinnig was gemacht. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Also ich würde das auch voll gerne nochmal von dir hören, wenn du möchtest, damit ich dir nochmal eine Frage stellen darf zum Schluss. Aber wir haben uns ja auch seitdem jetzt nicht mehr gesehen oder so. Und es ist jetzt ja 1,5 Jahre her, ne? Und ich muss schon sagen, das war schon eine Transformationsreise für mich, also persönlich und doch auch nochmal beruflich. Also ich merke wirklich seitdem, dass ich ganz andere Fähigkeiten wirklich habe, mich in Energien oder auch Menschen so reinzuspüren und genau dieses Thema Raum halten und so, also was wir da auch natürlich viel behandelt haben. Und das ist echt total schön. Also es ist schön zu spüren und ich merke auch, dass da meine Reise noch nicht zu Ende ist. Also ich würde es auch gerne noch mehr anwenden. Aber ich habe auch Lust, mich da auch nochmal weiterzuentwickeln tatsächlich und da nochmal wieder tiefer einzusteigen. Also es war für mich ein ganz wichtiger Faktor in den letzten 2 Jahren nochmal auch für meine berufliche und auch persönliche Weiterentwicklung. Ich weiß nicht, wie es dir da geht oder wie du das so jetzt auch mit ein bisschen Abstand jetzt für dich so siehst oder umsetzt.
Hm. Ist das die Frage?
Ja, das ist die Frage.
Ja, ich versuche das mal in aller Kürze zu beantworten.
Ja.
Genau, also ich glaube, dass auch diese Fortbildung Teil einer Reise bei mir war, also die jetzt auch nicht erst vor 2 Jahren begonnen hat, sondern wie das ja häufig so ist, irgendwie, ich muss da wahrscheinlich sogar 12, 13, 14, 15 Jahre zurückgehen, als ich angefangen habe, so im weitläufigen Sinne mich mit diesem Thema zu beschäftigen. Und dann kommen ja auch, glaube ich, so Fortbildungen irgendwie auch zu Zeitpunkten, wo die Zeit eben dann auch die richtige ist. Also, ne, ich würde durchaus behaupten, dass ich diese Ausbildung vor 10 Jahren anders gemacht hätte.
Ja,
also ich weiß gar nicht, ob ich sie überhaupt gemacht hätte, aber ich hätte sie auf jeden Fall anders gemacht. Das bedeutet also so, die Qualität dieser Ausbildung hängt ja, und das ist ja auch nicht nur Teil des Integralen, natürlich so ganz viel von meinem inneren Raum ab. Wie weit ist der denn auch bereit und inwieweit ist der denn auch in der Lage möglicherweise schon oder hat die Kapazitäten, das so zu verarbeiten? Also von daher, so das ganze Thema innerer Raum war vorher in meinem Leben schon sehr präsent, auch über andere, in Anführungszeichen, Initiativen und Ausbildungen. Wenn du mich aber fragst, was das nochmal gemacht hat, dann war bei mir nochmal eine Vertiefung und noch ein tieferes Verständnis dafür, dass ich glaube, Und das finde ich übrigens auch ganz wichtig gerade, also zumindest sehe ich das so, dass es Integrale im Moment für mich so das Ideologiefreiste ist, weil ich bin ein großer Freund davon, immer wieder irgendwie so eine Art Metaperspektive einzunehmen. Also egal, was so im kulturellen Kontext passiert, also ne, so egal ob Weisheitstraditionen, Religionen, Konzepte, wie organisieren wir Arbeit und so weiter, sind für mich immer alles irgendwie menschengemachte Konzepte, die alle ihre Daseinsberechtigung haben, weil sie alle irgendwann in einer Zeit entstanden sind, als irgendwie ein Problem gehabt. Und dann haben sich ein paar Leute hingesetzt und haben überlegt, okay, können wir ja mal so machen. Also selbst, wie gesagt, selbst Religionen sind ja eigentlich so entstanden. Gab es Phänomene in der Natur, haben wir nicht verstanden, haben wir halt, keine Ahnung, Mythologie, ich weiß nicht, ne, egal was, entwickelt, um es irgendwie erklärbar zu machen. Und ich finde, und das ist jetzt nochmal eine, wie soll ich sagen, ein Plädoyer für das Integrale, dass das Integrale für mich an der Stelle eben dazu einlädt, da völlig ideologiefrei drauf zu gucken und erstmal alles ein bisschen richtig und ein bisschen falsch ist.
Ja.
Und das hat mir halt geholfen, das sage ich auch ganz offen, einfach auch so nochmal ganz anders auf Organisation zu gucken und gar nicht mehr zu sagen, ah, jetzt muss ja irgendwie alles agile sein, sondern, keine Ahnung, wenn eine Organisation irgendwie eine Art von Organisationsform wählt, die vielleicht jetzt nicht direkt meine ist im ersten Augenblick, aber die alle total glücklich damit sind. Und das finde ich an der Stelle auch nochmal so schön, gesund und ungesund waren auch so Begriffe, die ja da irgendwie auch total präsent waren und alle irgendwie total gesund damit umgehen.
Ja.
Dann ist es doch nicht an mir, jetzt irgendwie zu überlegen, weil jetzt gerade der Hot Shit ist, irgendwie alles in Kreisen zu organisieren oder so, das da reinzubringen, sondern einfach zu sagen, okay, es ist sicherlich nochmal an der Zeit, genau zu überprüfen, ob das wirklich so gesund ist, aber wenn das so ist, fein, macht genau weiter so. Also das ist so das, was ich total schön daran finde, dass es so anschlussfähig ist und damit aber jetzt auch nicht verwässert. Ne, weil irgendwie, sonst, wenn so Anschlussfähigkeit kann ja auch schnell dafür sorgen, ja, ich finde irgendwie alles total cool. Aber wie eben, ne, wie wir schön sagen hier bei uns auch, dann, ne, wenn du irgendwie für alles offen bist, dann bist du halt auch nicht ganz dicht. Also irgendwie, ne, so irgendwie einen Fokus darin zu haben, also eine Klarheit darin zu haben und trotzdem irgendwie zu sagen, irgendwie ist erstmal alles fein, so wie es gerade ist, solange es irgendwie, und das finde ich tatsächlich wichtig, gesund ist.
Ja.
Dann nochmal, danke ich dir für deine Zeit. Ich danke dir für deine Ausführungen.
Ja,
ich danke dir auch genau für die Impulse, die du den Hörerinnen und Hörern mitgegeben hast. Und lade natürlich, und das mache ich jetzt mal in eurem Namen, alle, das muss ich jetzt an der Stelle sagen, alle Frauen dazu ein, mal zu schauen, ob The Her Club nicht sogar vielleicht auch eine Initiative oder ein Netzwerk für sie sind, um mal zu schauen, was da für sie drin steckt.
Ja, vielen Dank, Stefan. Hat mir total Spaß gemacht, mit dir zu sprechen und dass wir uns jetzt auf diesem Wege mal wieder gesehen haben und auch wieder in Verbindung miteinander gekommen sind. Total schön.
Ich danke dir.
Und das war Beyond KPI, der Podcast für Menschen, die es spannend finden, mehr darüber zu erfahren, was das Magische des Lebens ausmacht und das schon Faszinierende nicht zu Verstehende. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und bis zum nächsten Mal.